SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Der Titel klingt ein bisschen sperrig. Heute ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und der sperrige Titel, der soll aber die Wichtigkeit des Themas nicht schmälern, denn die Gewalt gegen Frauen wird nicht weniger, sondern mehr. 155 Frauen in Deutschland sind im vergangenen Jahr von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. SR3-Reporterin Nadine Thielen hat die saarländischen Zahlen.
Ja, absolut. Also wenn wir mal bei den Frauenmorden bleiben, bei uns im Saarland wurden im letzten Jahr 7 Frauen getötet. Bei 2 Frauen haben es Täter versucht. Und das ist wirklich eine erschreckende Zahl, weil es die höchste Zahl seit 10 Jahren ist. Und das passt leider ganz gut ins Bild, denn die Gewalt gegen Frauen, die steigt. Und diese Frauenmorde, Experten sprechen auch von Femiziden, ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Das heißt körperliche Gewalt, aber auch psychische Gewalt.
Genau, man stellt sich das immer so vor, ne, dass so ein Femizid, dass es da vorher irgendwie Schläge gab und dass da geprügelt wurde. Das ist manchmal so, manchmal aber auch nicht. Und dann zeigt sich diese Gewalt anders. Ja? Also zum Beispiel, indem Männer die Frau kontrollieren. Sie 10-mal anrufen, wenn sie nur mal eine Stunde mit Freundinnen Kaffee trinkt. Es geht auch ganz oft ums Geld, dass die Frau also kein eigenes hat und der Mann nur darüber entscheidet. Bis hin sogar zu Drohungen, Demütigungen, ich mach dich kalt oder du kannst nichts. Das sind Sätze, die dann fallen. Viele Frauen tun das auch manchmal dann ab. Aber das sind wirklich gefährliche Situationen. Und übrigens der gefährlichste Moment für Frauen ist dann, wenn sie sich trennen wollen oder auch dann nach der Trennung, wenn sie sich getrennt haben. Die Fälle, wo Frauen getötet werden, das wissen wir, da spielt ganz oft eine Trennung eine Rolle. Und da fehlt uns Frauen tatsächlich auch oft das Bewusstsein dafür, wie gefährlich das werden kann.
Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch Stalking, also dass Frauen ja beobachtet, verfolgt werden von Menschen. Auch das wird immer mehr zum Problem bei vielen Frauen.
Ja, ganz genau. Auch bei uns im Saarland. 37 Fälle hat die Polizei da letztes Jahr registriert. Das sind 60% mehr als im Jahr davor. Und das geht sogar mittlerweile über dieses typische Nachstellen hinaus. Also nicht nur dieses Auflauern oder Telefonterror oder vor der Haustür rumlungern, sondern auch über Social Media, dass man jemanden mit Nachrichten überfällt. Flutet oder eben Dinge über jemanden postet. Das alles, um der Frau zu zeigen, du musst immer Angst vor mir haben. Und das passiert dann auch.
Obwohl wir seit Jahren über das Thema sprechen und es ein viel größeres Bewusstsein dafür gibt, steigt die Gewalt. Warum ist das so?
Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Also eine ist, und das wäre ja eine ganz gute, weil eben das Bewusstsein einfach höher ist, zeigen Frauen diese Gewalt früher an. Das ist sicherlich so. Bei den Femiziden aber zum Beispiel muss man sagen, ist das unwahrscheinlich. Also am Ende ist da eine Leiche einfach. Ja, also da müssen wir von ausgehen, es gibt nicht so eine hohe Dunkelziffer. Bei anderen Fällen, wie zum Beispiel beim Stalking, kann das schon sein, dass mehr angezeigt wird. Aber es gibt auch große Hinweise, dass es wirklich auch mehr wird. Ja? Also zum einen weiß man, dass gerade häusliche Gewalt steigt, wenn es Krisenzeiten gibt. Wenn schon Stress in der Familie ist, weil zu wenig Geld da ist, weil man irgendwie Angst hat wegen Kriegen. Und eine andere Rolle spielt das Geschlechterbild, das wir in der Gesellschaft haben. Also wenn wir der Frau die Rolle zuschreiben, dass sie, ich sage jetzt mal, nur für Haushalt und Kinder und für die weniger wichtigen Aufgaben zuständig ist, dann sorgt das einfach dafür, dass wir Frauen als weniger wert wahrnehmen insgesamt. Und das ist natürlich absoluter Unsinn, aber diese Erzählung, die findet man gerade wirklich zum Beispiel auch in verschiedenen Videos auf Social Media. Man findet die bei politischen Akteuren wie der AfD. Und diese Bilder, die hängen sich fest. Und das hat am Ende, zumindest den Experten das so, reale Auswirkungen auf das Leben der Frauen, auch bei uns.
Die Gewalt gegen Frauen wird mehr, nimmt zu. 155 Frauen sind in Deutschland im vergangenen Jahr von Partner oder Ex-Partner getötet worden. Im Saarland gab es 7 Frauen, die getötet worden sind im vergangenen Jahr. Bei 2 Frauen haben es die Täter versucht. Informationen zu diesen Fällen und zur Gewalt gegen Frauen waren das von SR3-Reporterin Nadine Thielen. Kann man mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht BSW zusammenarbeiten? Ja oder nein? In den östlichen Bundesländern, da scheint diese Frage ja weitestgehend mit Ja beantwortet zu sein. In Brandenburg stehen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und BSW kurz vor dem Abschluss. In Thüringen sind sie zwischen CDU, SPD und BSW bereits abgeschlossen. Nur in Sachsen, da sind die Verhandlungen mit dem BSW gescheitert und der CDU. Im Saarland, da blicken SPD und CDU-Fraktionen kritisch auf eine Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Denise Friemann hat für die Region am Nachmittag auf SR3 nachgefragt.
Grundsätzlich sind sich SPD und CDU-Fraktionen im Saarland einig, wenn man sie nach den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen fragt. Man wolle das aus der Ferne nicht beurteilen, denn jeder Landesverband entscheidet schließlich selber, was das Beste für sein Bundesland ist. Auf Bundesebene eckt das Bündnis Sarah Wagenknecht allerdings an, beispielsweise mit seinen Forderungen, die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland zu stoppen. Auf Landesebene spiele das aber erstmal keine Rolle, meint der saarländische SPD-Fraktionsvorsitzende Commerson. Man müsse beim BSW immer besonders gut hinschauen, am Ende komme es aber auf die Akteure vor Ort an.
Wenn ich Demokratie ernst nehme, kann ich ja nicht im Vorfeld sagen, mit denen versuche ich keine Vereinbarung zu treffen, weil die an bestimmten Stellen anderer Auffassung sind als ich. Und über Mittelstreckenwaffen und deren Stationierung entscheiden weder Landtage noch Landesregierung. Und ansonsten, soweit ich es überblicke, sind die Vereinbarungen doch im ganz großen Maße Vereinbarungen, die auf der Basis der sozialdemokratischen Lösungsansätze für die jeweiligen Länder, sprich Thüringen, insbesondere aber natürlich Brandenburg getroffen worden sind.
Den Blick zurück aufs Saarland gerichtet, könne sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Commerson aber keine Zusammenarbeit mit dem BSW vorstellen.
Ich kann mir im Saarland nicht vorstellen, das zu machen. Und zum Glück haben wir im Saarland zurzeit auch stabile Verhältnisse. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir darauf nicht angewiesen sein werden.
Die saarländische CDU-Fraktion ist da ganz ähnlicher Meinung. Es sei grundsätzlich Sache der Landesverbände, gute Lösungen für ihr Bundesland zu finden. Man wolle sich da nicht einmischen, aber...
Für mich ist das BSW noch ein Überraschungsbonbon, eine Blackbox. Ich habe mir da noch kein abschließendes Urteil bilden können, sehe aber mit Zurückhaltung und auch mit Vorsicht, welche zum Teil radikalen Äußerungen dort getroffen werden. Auch das werden wir genau beobachten, aber meiner Meinung nach wird sich eine Mehrheit aus der Mitte herausfinden. Und ich habe als Politikerin den Anspruch, dass wir kein Bündnis mit dem BSW eingehen sollten.
So die stellvertretende Vorsitzende der saarländischen CDU-Fraktion, Wagner Scheidt. Einzig die saarländische AfD-Fraktion zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit.
Wir können uns eine Zusammenarbeit mit jedem vorstellen, der eine vernünftige Politik macht. Wir haben überhaupt keine ideologischen Scheuklappen. Keine Ideologie. Ideologie ist das Wohl des Volkes.
So der saarländische AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr. Aber wie steht eigentlich das Bündnis Sarah Wagenknecht im Saarland zu einer möglichen Koalition? Die saarländische Landesvorsitzende Astrid Schramm hält sich die Möglichkeit offen.
Aber natürlich nur dann, wenn unsere Handschrift zu erkennen ist. Also wir werden keine, nur um ein Ministeramt zu bekommen, deswegen werden wir sicherlich keine Koalition machen.
Allerdings wäre die nächste Möglichkeit für eine Koalition im Saarland auch voraussichtlich erst 2027. An den Bundesländern im Osten Deutschlands sieht man, es kann offensichtlich gehen, muss aber nicht.
Zusammenarbeit oder Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht im Saarland, dazu haben sich die Fraktionen des Saarländischen Landtages geäußert und meine Kollegin Denise Friemann hat es gesagt, naja, wenn die Regierung hält und es ist ja eine Alleinregierung der SPD, da haben wir keinen Ampelkrach zu fürchten zumindest mal, dann wird das sowieso erst 2027 der Fall sein, dass wir hier über Koalitionen verhandelt werden muss. Die saarländische Industrie kriselt zurzeit, wie die deutsche Industrie insgesamt. Vorhin erst kam die Nachricht, dass die ThyssenKrupp Stahlsparte tausende Stellen streicht. Mangelnde Auftragszahlen, das sind eines der Kernprobleme. Ganz anders sieht das in der Rüstungsbranche aus. Die Krisen nehmen weltweit zu, also werden mehr Waffen und Verteidigungssysteme benötigt. Das Rüstungsunternehmen Diehl Defence in Nonnweiler will deshalb jetzt seinen Standort deutlich erweitern. Vor wenigen Minuten hat der Spatenstich stattgefunden, denn da sollen gleich mehrere Gebäude neu gebaut werden. Peter Sauer ist vor Ort für die Region am Nachmittag auf SR3 und er kann berichten, dass in Nonnweiler nicht nur neue Gebäude, sondern auch neue Jobs entstehen sollen.
Ganz genau, in dem Fall bedeuten mehr Gebäude auch wirklich mehr Personal. Die Mitarbeiterzahl am Diehl Defence Standort Nonnweiler soll von aktuell rund 700 schon bis Ende kommenden Jahres auf etwa 800 steigen. Thomas Bodenmüller, der Finanzvorstand von Diehl Defence, erklärt, welche Jobprofile gesucht werden.
Wir brauchen Fertigungsleute, wir brauchen aber auch im Logistikbereich, wir brauchen im Einkaufsbereich. Im Grunde genommen alles, was eine Firma eigentlich ausmacht, suchen wir tatsächlich hier. Es kann aber auch am Ende des Tages auch Werkschutzmitarbeiter sein, es kann aber auch Hausmeisterei sein. Das heißt, im Grunde das gesamte Spektrum bilden wir eigentlich hier ab.
Ja, und insgesamt wird das Unternehmen konzernweit laut Bodenmüller etwa 800 Millionen Euro in den kommenden Jahren investieren in die Standorte. Ein Großteil des Geldes soll nach Nonnweiler fließen, laut seiner Aussage. Konkret werden hier jetzt erstmal 2 neue Gebäude gebaut. Das ist aber nur der Anfang, denn insgesamt sollen in den kommenden Jahren 15 neue Gebäude in Nonnweiler entstehen. Es handelt sich dabei vor allem um Produktionsstätten und Energieversorgungsgebäude und man reagiere damit eben auf die gestiegene Nachfrage.
Unser Blick auf die Rüstungsindustrie hat sich ja deutlich verändert in den letzten 2 Jahren, das kann man wohl so sagen. Und trotzdem wissen wir gar nicht so ganz so viel über den Standort von Diehl Defence in Nonnweiler. Was genau wird da produziert?
Ja, das ist immer so ein bisschen eine Blackbox, muss man schon sagen. Also es geht hier vor allem um das Thema Luftverteidigungssysteme. Also wirklich einzelne Patronen und Munitionskisten, aber auch feinmechanische Fertigung und der gesamte Bereich Flugkörperabwehr, also Raketen. Zum Beispiel auch für das bodengestützte Flugabwehrraketensystem Iris-T. Und genau für diese Produktion werden hier jetzt neue Gebäude gebaut, erläutert Finanzvorstand Bodenmüller.
Dort machen wir eine komplette Produktionslinie für die Iris-T-Familie und wir bauen hier tatsächlich ein Gebäude, wo nur Iris-T-Familien gefertigt wird, als voll integriertes Gebäude mit allen Themen, die man tut, Lagerung, Montage, Entesch, Lackierung und Ähnlichem. Das heißt, eine komplette Produktionsstraße für genau diese Iris-T-Familie.
Ja, und genau dieses Iris-T-System ist ein sehr leistungsstarkes System und das hat die Bundeswehr beispielsweise auch an die Ukraine geliefert.
100 neue Jobs bei Diehl Defence bis Ende nächsten Jahres, das gegen den Trend der deutschen Industrie. Ist die Rüstungsindustrie der neue Boomzweig für die Saarwirtschaft?
Ich würde sagen, das ist vielleicht etwas übertrieben, weil die Branche einfach auch dafür etwas zu klein ist, jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Automobilindustrie, zur Zulieferindustrie. Aber schauen wir uns einfach mal die nackten Zahlen von Diehl Defence an. Die sind schon enorm. Nach Unternehmensangaben wuchs die Beschäftigtenzahl im gesamten Konzern in den vergangenen 3 Jahren um knapp 60% auf aktuell 4.400. Und der Jahresumsatz, der verdreifachte sich im selben Zeitraum auf etwa 1,5 Milliarden Euro. Und wir haben mit KNDS ja noch ein zweites Rüstungsunternehmen im Saarland in Freisen. Wenn sich der Bundestag da für das finnische Modell Patria als Nachfolger des Transportpanzers Fuchs entscheidet, dann will KNDS in den nächsten 3 Jahren bis zu 300 neue Mitarbeiter auch einstellen. Aktuell arbeiten dort 700 Menschen. Also die Geschäfte in der Rüstungsindustrie laufen zurzeit sehr gut gegen den Trend der Gesamtindustrie. Politisch hat man über diese Waffenproduktion ja lange eher versucht, den Mantel des Schweigens zu werfen, nicht gern gesprochen. Das hat sich zuletzt aber geändert. Sowohl Ministerpräsidentin Rehlinger als auch Wirtschaftsminister Barke hatten zuletzt immer wieder explizit die Rüstungsindustrie, allerdings auch die Pharmaindustrie genannt, wenn es darum geht, die Saarindustrie insgesamt breiter aufzustellen, also ein bisschen zu diversifizieren, weg auch von dem reinen Automobilzulieferstandort.
Investitionen bei Diehl Defence in Nonnweiler, 100 neue Arbeitsplätze sollen bis Ende 2025 entstehen. Vielen Dank für diese Infos an Peter Sauer. Seit Anfang November steht's in den Infokästen der Saarbahn groß da. Die Fahrzeuge fahren nur noch mit dem reduzierten Fahrplan von Saargemünd bis nach Lebach. Volle Züge und Verspätungen sind da an der Tagesordnung. Wir haben ja letzte Woche hier mit dem genervten Schulleiter gesprochen auf SR3, der morgens manchmal nur 3-4 Schüler in der ersten Stunde sitzen hat, weil der Rest an der Saarbahnhaltestelle steht. Vielleicht wird es da bald Verbesserungen geben? Es gab heute neue Informationen, was sich kurzfristig und langfristig ändern könnte. Mehr dazu von Herbert Mangold und Oliver Buchholz.
Die schlechte Nachricht vorneweg. Auch in den kommenden Wochen wird der augenblickliche, reduzierte Fahrplan in Kraft bleiben. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Während des morgendlichen Schüler- und Berufsverkehrs sollen demnächst wieder 2 aneinander gekoppelte Bahnen fahren können. So Ulrike Reimann, Sprecherin bei der Saarbahn.
Es kommen Fahrzeuge aus der Hauptuntersuchung zurück. Wir haben vor allem das Ersatzteilproblem gelöst, sodass wir wirklich im Dezember mehr Bahnen zur Verfügung haben werden. Aber um weiterhin eine Verlässlichkeit zu garantieren den Fahrgästen, werden wir bis einschließlich 20. Dezember den reduzierten Fahrplan, das heißt wir fahren 80%, werden wir beibehalten.
Der Fahrgastverband Plattform Mobilität Saarlor Lux kritisiert dieses Vorgehen. Denn wenn die Bahnen etwa 30 Jahre alt, rund 2 Millionen Kilometer gefahren sind, müsse man eine bessere Vorsorge treffen, so ihr Sprecher Erhard Pizius.
Ich weiß ja, wie alt meine Fahrzeuge sind. Ich kenne ja auch das Problem, dass die Ersatzteile irgendwann fehlen werden. Wenn man die einzeln anfertigen muss, wird es sehr teuer, das ist vollkommen klar. Vielleicht könnte man ja auch mal bei benachbarten Verkehrsunternehmen wie in Karlsruhe oder in Kassel, dort wo ähnliche Fahrzeuge unterwegs sind, mal nachfragen, ob man sich was ausleihen kann. Das müsste aber auch der Aufgabenträger mitentscheiden, denn irgendeiner muss das ja auch bezahlen.
Anfang des kommenden Jahres möchte die Saarbahn wieder den regulären Fahrplan wieder in Kraft setzen. Die genauen Daten wird das Unternehmen kurz vor Weihnachten bekannt geben, so die Planungen im Augenblick. Allerdings steht schon fest, dass es wie in den vergangenen Jahren an Weihnachten keine Fahrten der Saarbahn nach 18 Uhr geben wird. Aber nach Kritik von Fahrgästen wird dies laut Ulrike Reimann von der Saarbahn im kommenden Jahr nicht mehr so sein.
Eine Fahrplanumstellung ist immer ein großer Aufwand. Was das Personal und Dienstfahrpläne müssen da erstellt werden. Das werden wir für 2024 nicht mehr schaffen. Wir werden das aber für 2025 einplanen und entsprechend informieren.
Für Erhard Pizius vom Fahrgastverband Plattform Mobilität Saarlor Lux ist es selbstverständlich, dass es auch an Feiertagen die Möglichkeit geben muss, den ÖPNV nicht nur bis 18 Uhr zu nutzen.
Wir denken, dass ein gewisses Grundangebot an Fahrten auch an Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester vorgehalten werden muss. Denn es gibt immer Menschen, die unterwegs sind und da brauchen wir ein Grundangebot. Es muss ja jetzt kein 7,5-Minuten-Takt sein, aber vielleicht alle halbe Stunde oder zumindest alle Stunde, dass dort ein Bus oder auch eine Bahn fährt, dass zumindest die unterwegs sind, sich auf ihren ÖPNV verlassen können.
Dann kann man insgesamt hoffen, dass die Fahrzeuge in Zukunft einsatzbereit sind. Denn was nützen gute Pläne, wenn die Saarbahn aus technischen Gründen nicht fahren kann?